Es ist Mittwoch, der 6. Mai. Ich bin Thomas Kausch und das sind die Themen des Tages aus dem Bild Politik Newsroom. Knapp 150 Passagiere und Crewmitglieder sind derzeit auf der Hondius, auf der das Hunter-Virus ausgebrochen ist. Drei Menschen sind bereits gestorben, darunter eine Deutsche. Eine weitere Deutsche ist auf dem Weg nach Düsseldorf zur Behandlung. Das alles erinnert an 2020, der Ausbruch der Corona-Pandemie. Auch da saßen tausende Menschen auf Kreuzfahrtschiffen in aller Welt fest. Und damals haben wir fast jeden Tag mit dem Virologen Professor Klaus Stöhr gesprochen. Herr Professor Stöhr, ist das eine vergleichbare Situation?
Also die kurze Antwort ist ganz klar nein. Was man sieht, ist das eine Virusinfektion. Wir sehen einen begrenzten Ausbruch. Wir haben ein bekanntes Virus, das sich in seinen Fähigkeiten offensichtlich auch nicht verändert hat. Das Anden-Hunter-Virus ist die einzige Gruppe von Hunter-Viren, die dann auch ganz selten und unter extrem nahen Bedingungen auch mal eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung hervorrufen kann. Ansonsten Hunter-Viren bei Menschen, denen die Menschen immer die Entinfizierten. Also wir sehen hier keine neue Pandemie. Aber Biologie ist ja immer sehr vielfältig. Aber trotzdem, das ist alles pure Spekulation.
Ja, aber trotzdem, einige Dinge erinnern daran. Beispielsweise die Todesfälle. Die Verstorbenen sind 68, 70 und 78 Jahre alt. Auch das war ja bei Corona so, dass vor allem die Älteren betroffen waren zunächst.
Ja, es gibt sehr viele Virusinfektionen und die betreffen in viel, besonders wenn die Atemwege betroffen sind, immer wieder Ältere. Warum? Weil die ein abgeschwächtes Immunsystem haben, weil insgesamt die Abwehrlage nicht so günstig ist wie bei Jugendlichen. Also hier sollte man sich nicht verleiten lassen durch das eine oder andere, was vielleicht an eine Corona-Infektion erinnert. Es gibt aber auch hunderte andere Atemwegserreger, die genau solche klinischen Erscheinungsbilder generieren. Also man sollte hier nicht verrückt machen. Hunter-Viren, bekannte Übertragungsmodus, bekannte Anzahl von Menschen, die auch gestorben sind, hier 30-60% derjenigen, die Symptome haben und sich infizieren mit diesem Virus. Das ist bekannt, die erkranken auch schwer oder sterben sogar. Also hier ist nichts Neues, was man.
Aber das ist ja viel, 30-60%. Da macht man sich ja schon Sorgen. Und ich glaube, es gibt ja auch nicht das eine Medikament dagegen.
Ja, also erstmal, ich hatte gesagt, 30-60% derjenigen, die auch klinisch symptomatisch erkranken sehr viele, ohne dass man das sieht. Und es gibt ja auch eine lebenslange Immunität, wenn man sich mit diesem Virus infiziert. In Europa ist es so, dass in Deutschland zum Beispiel zwischen 100 und 1500 Fälle jedes Jahr auch berichtet werden. Das sind ganz leichte, milde Infektionen in den letzten 25 Jahren. Ist eine Person gestorben an dem Hunter-Virus. Das Virus dort unten aus Lateinamerika ist viel aggressiver, das ist richtig. Es gibt keine spezifischen Medikamente, es gibt auch keine Impfstoffe. Also die Behandlung ist dann symptomatisch.
Aber Sie sagen, dieses Virus oder dieser Virustyp, dieser Andentyp, wie er, glaube ich, heißt, ist eben besonders gefährlich. Jetzt wird eine Frau nach Deutschland ausgeflogen, die sich infiziert hat, kommt heute hier an. Wie gefährlich ist das? Dann ist das Virus ja hier im Land, und zwar das Gefährliche.
Ja, die Gesundheitsbehörden sind natürlich darauf vorbereitet. Die Frau wird als Hochrisikopatient eingestuft. Die wird natürlich isoliert werden. Man darf immer wieder nicht vergessen, das ist ja keine Corona-Influenza, Adenorea oder Rhinovirus-Infektion, wo das Virus dann extrem über Aerosole übertragen wird. Das ist ja enger Kontakt notwendig. Aber trotzdem muss man die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen einleiten. Das werden die Kollegen machen. Die Erkrankte kommt dann auf eine Isolierstation, wird überwacht. Die Ärzte, die Schwestern sind dann auch geschützt. Besuche werden auf Minimum reduziert oder müssen erstmal ganz ausbleiben. Also die normalen Hygiene-Abgrenzungsmaßnahmen müssen dort greifen.
Wir haben gehört von einem Passagier, der noch auf dem Schiff ist und mit uns gesprochen hat, dass dort jetzt Masken getragen werden, dass Abstand gehalten wird. Wenn man will, kann man sich das Essen in die Kabine bringen lassen. Offensichtlich aber auch nur, wenn man will. Das heißt ja im Umkehrschluss, man sitzt da womöglich auch noch zusammen. Man darf auch die Kabinen verlassen. Ist das ausreichend an Schutzmaßnahmen?
Ja, man kann sowas kohortisieren. Also man wird in auf seinem Schiff 150 Patienten, 150 Passagiere, gibt sich auch noch Beschäftigte auf dem Schiff. Die muss man ja auch irgendwie quarantinisieren, abgrenzen. Man kann das in Kohorten einteilen. Man sagt eben, diese fünf Kabinen, die treffen sich, können sich miteinander treffen, kommen nicht mit anderen zusammen. Die gehen dann gemeinsam essen. Man geht in eine andere Kohorte essen. Wie gesagt, das ist sehr, der da notwendig ist, das Maske tragen, das alles Vorsichtsmaßnahmen. Man muss auch denken, die Wäsche muss gewaschen, die Kabinen müssen gereinigt werden, all das muss organisiert werden. Aber es ist eine Hantavirusinfektion. Es ist kein hochinfektiöser Erreger, der leicht durch Aerosole übertragen wird. Sehr intensiver naher Kontakt ist ja notwendig.
Das Schiff soll ja nach Teneriffa kommen, auch wenn sich der Präsident der Kanaren da momentan noch weigert. Ist das überhaupt eine gute Idee? Warum ist Teneriffa, warum sollte Teneriffa da jetzt besonders vorbereitet sein auf die Behandlung oder den Umgang mit dieser Krankheit und dem Schiff?
Ich glaube nicht, dass Teneriffa besonders vorbereitet ist, aber man muss ein Krankenhaus haben, das die entsprechenden Kapazitäten hat. Man muss die entsprechenden Anzahl von Ärzten da haben, Schwestern, man muss die Isoliermöglichkeiten haben. Und da waren die Kapverden eben nicht der richtige Ort. Das darf man nicht vergessen, es ist ein relativ armes Land, kleine Insel, schlechtes Gesundheit oder in unserem Wertemaßstab vielleicht ein sehr schwaches Gesundheitssystem. Also da ist natürlich ein spanisches Land, eine spanische Insel ganz anders vorbereitet. Hier kann man auch ganz andere Ressourcen reinbringen. Das Gesundheitsministerium in Madrid hat die Unterstützung zugesichert. Die WHO ist dabei, das Europäische Center für Disease Control hat ein Auge drauf. Also hat man schon ganz andere Möglichkeiten.
Also Sie sagen, das ist nicht der Anfang einer Pandemie. Andererseits die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, sucht dringend nach 82 Passagieren eines Fluges, die früher schon auf dem Schiff war. Darunter sind die zwei Niederländer, die verstorben sind, dieses Ehepaar. Und jetzt hat man ja offenbar Sorge, dass sich das eben über diesen Flug, über die Menschen, die aus aller Welt dort waren, weiter verbreiten kann. 23 Nationen.
Ja, das ist natürlich jetzt Vorsichtsmaßnahmen notwendig. Ja, dann schaut man sich natürlich die Zweit- und Drittkontakte dann an, die dann auch unter Umständen infiziert sein können. Es wäre ja fahrlässig, wenn man da jetzt einfach die Augen zumacht und nicht auch die relativ geringen Wahrscheinlichkeiten bei der Nachverfolgung außer Acht oder untersuchen würde. Also das ist ganz normale, gute epidemiologische Detektivarbeit. Man schaut, welche Kontakte sind aufgetreten. Die Inkubationszeit ist halt sehr lang, eine Woche bis 8 Wochen. In den 8 Wochen ist natürlich eine Menge passiert mit den Passagieren. Und da klopft man jetzt alle Möglichkeiten der Kontakte ab. Und es ist nur richtig, dass man dann die Leute auch kontaktiert, dass man fragt, dass man die informiert, dass man die vielleicht auch Blut abnimmt, dass man die bittet, über klinische Symptome zu berichten. Das ist alles Routine. Aber es gibt, wie gesagt, keine Hinweise darauf gegenwärtig. Die Situation kann sich ändern, aber es gibt da keine Anzeichen dafür, dass sich das Virus über dieses Schiff hinaus ausgebreitet hat. Man darf man nicht vergessen, von virologisch-epidemiologischer Seite ist das natürlich eine ganz tolle Situation. Man hat auf so einem Schiff so viele Personen zusammen, sowas könnte man nie in einem Experiment organisieren, denn die ganzen retrospektiven Analysen über diese Mensch-zu-Mensch-Übertragung mit diesem anderen Virus, das waren ja alles Untersuchungen, die man hinterher gemacht hat. Da gab es auch Schwachstellen, aber jetzt sieht man tatsächlich, Mensch-zu-Mensch-Übertragung kommt vor. Jetzt kann man das genau untersuchen. Und wie gesagt, die Dritt- und Viertkontakte sollte man nicht aus dem Auge verlieren, deswegen ist alles mit untersucht.
Nach Corona gab es ja unter anderem Vorwürfe, dass das am Anfang nicht genug ernst genommen worden ist. Kann es nicht sein, dass wir jetzt wieder in so einer Situation sind, ohne dass man Panik machen will? Aber wir sind natürlich alle ganz anders sensibilisiert jetzt.
Naja, also ich glaube, dass das jetzt mit der hohen Druck und der hohen internationalen Aufmerksamkeit verfolgt wird. Ich kann mir nicht, kann jetzt keine Ecke sehen, wo man vielleicht noch hätte mehr machen können oder wo eine Fahrlässigkeit aufgetreten ist. Also man hat relativ schnell reagiert. Man hat auch sehr relativ schnell in Südafrika die erste Diagnose stellen können. Man hat das Schiff quarantinisiert. Man hat medizinisches Personal an Bord geholt. Man hat Proben genommen. Man untersucht jetzt die Dritt- und Viertkontakte. Das ist ja alles eigentlich über das hinaus, was man vielleicht vor Corona gemacht hätte. Wir sind jetzt natürlich alle durch Corona ein bisschen übersensibilisiert. Aber ich kann ja nichts erkennen, dass irgendwas nur darauf hindeutet, dass man vielleicht was ausgelassen hätte oder dass man vielleicht überdramatisiert.
Professor Stöhr, herzlichen Dank für die Einordnung.
Sehr gern.
Arbeitsministerin und SPD-Co-Vorsitzende Bärbel Baas hat heute wieder mal, muss man sagen, einen bemerkenswerten Satz gesagt. Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein. Da kann man sagen, da fällt einem gar nichts mehr zu ein, außer man heißt Peter Thiele und ist Bild-Chefautor. Peter.
Ja, ich bin kurz vor Überforderung. Also dazu fällt mir auch tatsächlich nicht mehr viel ein, weil das ist mehr als Realitätsverweigerung. Also man kann ja fast nur noch hoffen, dass die Frau sich da versprochen hat. Aber es war im Deutschen Bundestag, in der Regierungsbefragung, wo man die meisten Fragen vorab kennt. Sie wusste also, was der AfD-Abgeordnete, der ihr die erste Frage gestellt hat, fragt. Man weiß also, worum es geht. Man kennt die Frage, man kennt seine Antwort, dann kommt eine Nachfrage, da muss man vorbereitet sein. Und sie hat die Nachfrage einfach mit diesem Halbsatz begonnen. Und das ist schlicht und ergreifend eine Lüge. Das ist wirklich einfach nicht wahr. Nur allein die Zahl im Bürgergeld. Knapp 64%, also 2/3 aller Menschen, die bei uns Bürgergeld bekommen, haben einen Migrationshintergrund. Nicht alle sind direkt eingewandert, aber jeder Asylbewerber, der zu uns kommt, wandert direkt in ein Sozialsystem ein. Das kann man schlimm oder nicht schlimm finden, aber die Antwort ist schlicht und ergreifend grober Unfug.
Also, du hast es gesagt, man kann sich darauf vorbereiten, auf solche Fragen. Dann müsste man ja wissen und die Zahlen parat haben, wenn man dafür zuständig ist. Insgesamt erhielten 2025 deutsche Stützebezieher Leistungen in Höhe von 24,9 Milliarden Euro, Ausländer 21,7 Milliarden Euro. Also der Anteil liegt bei 48%. Dazu sagen, es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein, ist komplex.
Das ist, man fragt sich langsam, ob Frau Baas das mit Absicht macht. Wir erinnern uns mal zurück von einigen Monaten, da gab es die Bullshit-Bärbel. Da hat sie dem Kanzler auf dessen Satz, wir können uns die Sozialsysteme und den Sozialstaat so nicht weiter leisten, mit Bullshit geantwortet. Hier kommt sie mit einer glatten Lüge, es wandert niemand ein. Egal, ob mit Absicht oder nicht mit Absicht, die Leute, die hierher kommen und die nicht eine direkte Arbeitseinwanderung sind, sondern alle, die als Asylbewerber kommen, Herrgott nochmal, die gehen ins Sozialsystem rein, die kriegen staatliche Leistungen, die wandern da automatisch ein. Egal, ob böse oder böswillig oder nicht oder auf Flucht oder nur Scheinasylant, all das zählt erstmal nicht für die Bewertung. Das ist schlicht und ergreifend Realitätsverweigerung und ich fürchte, dass das System hat. Weil das kann jetzt langsam kein Zufall mehr sein. Ich weiß nicht, was Frau Baas reitet, ob es pure Ideologie ist, ob es Bockigkeit ist. Ich bin wirklich ratlos und fast sprachlos.
Also, ich habe es gerade gesagt, die Zahlen genannt. Die größte Gruppe der Leistungsempfänger stammt aus der Ukraine. Das wissen wir ja auch alles. Gefolgt von Syrern, Afghanistan und in der Türkei. Und dann hast du ja noch mal in den Koalitionsvertrag geschaut. Und da steht wörtlich, Deutschland schlägt einen anderen konsequenten Kurs in der Migrationspolitik ein. Die Anreize, in die Sozialsysteme einzuwandern, heißt also, das gibt es, müssen deutlich reduziert werden.
Und das steht nicht an einer Stelle, das steht an zwei Stellen im Koalitionsvertrag. Einmal im Kapitel Migration und einmal im Kapitel Sozialstaat. Zweimal steht das explizit drin. Preisfrage, wer hat denn den Koalitionsvertrag mit unterschrieben? Bärbel Baas als SPD-Chefin. Die muss doch wissen, was sie da unterschrieben hat. Und sie weiß es auch. Also muss man davon ausgehen, dass sie es mit Absicht sehenden Auges hier den Leuten einfach Mist erzählt hat, richtig groben Unfug, Mist, eine Lüge, dazu fällt mir auch nicht mehr ein. Das kann man eigentlich nicht entschuldigen. Die Frau ist über 18, die ist die zuständige Ministerin, sie kennt die Frage, die auf sie zukommt und dann antwortet sie so einen Bockmist. Das lässt sich langsam nicht mehr wirklich vertreten, auch nicht mehr erklären und ich bin bei einem Bundesminister auch nicht mehr bereit, nach einer Entschuldigung zu suchen. Ich muss einfach davon ausgehen, dass sie sehenden Auges mit Absicht so einen wirklich Quatsch im Quadrat da erzählt hat.
Peter Baas.
Ja,
ja, und damit Peter Thiele über Baas.
Ja.
Danke.
Gerne. Thomas Klingbeil.
Ein Jahr Schwarz-Rot unter Bundeskanzler Friedrich Merz. Wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer nach diesem einen Jahr? Es ist sehr aufschlussreich, wenn man mal auf die Umfragezahlen von damals und von heute schaut, die Insa für Bild gemacht hat. Gehen wir es mal durch mit Bild-Chefreporter Hans-Jörg Fehlewald. Ja. Hans-Jörg, wir schauen mal auf die Sonntagsfrage. Damals, 6.5.2025, also genau vor einem Jahr. AfD und CDU, CSU gleich auf. Und jetzt gehen wir nach rechts rüber und da sehen wir die AfD mittlerweile vorne, 27,5, CDU, CSU nur noch bei 24.
Ja, ich glaube, das entspricht ungefähr dem Gefühl, wenn man Menschen auf der Straße fragt. Es gibt immer mehr Menschen, die sagen, es geht nicht voran. Nur die AfD kann es noch retten und die CDU hat entsprechend leicht verloren. Trotz einem ungefähr Gleichstand, jetzt momentan sind sie halt, läuft die AfD der Union tatsächlich ein Stück weit davon.
Genau, wir sehen hier, CDU, CSU hat wirklich im Prinzip gleich geblieben. Großer Verlierer, die SPD. Da sehen wir 16 auf 13,5 runter. Also im Prinzip das, was die AfD dazu bekommen hat, auch wenn es nicht exakt eine exakte Wählerwanderung ist.
Aber der eine oder andere wird auch direkt von der SPD zur AfD gegangen sein. Es gibt halt viele, die wirklich entnervt sind von den nicht zustande gekommenen Reformen, die im Moment eben immer alle noch ausstehen. Man immer wieder vertröstet wird, doch, machen wir demnächst, gibt es ein Konzept dafür und nächstes Jahr vielleicht sogar umgesetzt. Es dauert vielen einfach zu lange und davon profitiert die AfD.
Ansonsten hat sich hier nicht so viel getan, sieht man
die
bei
Linke
den Grünen
ziemlich genau gleich, BSW, FDP.
So interessant ist jetzt, wenn wir mal auf das Beliebtheitsranking schauen und das mal vergleichen. Also wieder hier auf der linken Seite 2025, rechts 2026. Boris Pistorius, auch damals schon fest betoniert auf Platz Nummer 1.
Ja, und er ist offensichtlich unverwüstlich, hat zwar ein paar Prozentpunkte verloren, aber er ist nach wie vor der beliebteste von allen. Witzig ist ja auch, ganz unten sieht es auch genau so aus, nämlich Jens Spahn hat da seine Position, keine gute Position, halten können. Er war jetzt letzte Woche einen nach vorne gerutscht, dafür Merz auf den letzten Platz. Wir sehen aber bei dem Kanzler tatsächlich, der ist damals auf Platz 13 gewesen, was ja auch schon kein super Spitzenplatz für denjenigen ist, der an diesem Tag gewählt wurde vom Bundestag, wenn auch im zweiten Anlauf.
Und jetzt aktuell.
Und jetzt haben wir ihn kurz vor Toresschluss, nämlich kurz vor Jens Spahn auf Platz 19. So unbeliebt war ehrlicherweise nicht mal Herr Scholz.
Also vor allem die handelnden Akteure haben verloren. Lars Klingbeil hier ist auf Platz 3 gestartet vor einem Jahr, als die Koalition begonnen hat. Der ist jetzt hier auf 11 abgerutscht. Ne? Ganz klar. Söder hat sich vorne gehalten. Thorsten Frey taucht im Moment nicht mehr auf.
Ich glaube, der war damals einfach dabei, weil man noch nicht genau wusste, ob der irgendein Ministeramt oder was er sonst anstrebt.
Jetzt so ist
er
halt Arbeitsministerin Bärbel Baas, heute auch noch mal wieder aufgefallen im Parlament. Es gibt keine Zuwanderung in deutsche Sozialsysteme, hat sie gesagt.
Hat interessanter Satz.
Ja. Gewundert, also auf Platz 7 gewesen und jetzt und auf Platz 14.
Auf Platz 14.
Abgerutscht, ja. Die Co-Vorsitzende der SPD. Julia Klöckner auf Platz 10 gestartet, hat sich auf Platz 5 hochgearbeitet. Ja. Macht halt einen soliden Job.
Ist aber auch ein Job, muss man sagen, Bundestagspräsidentin. Da kann man nicht allzu viel verkehrt machen.
Ja, kann man nicht allzu viel verkehrt machen. So, und jetzt wird es interessant hier. Alice Weidel auf Platz 18 gewesen vor einem Jahr und jetzt auf Platz 7. Die größte Gewinnerin von allen.
Da fällt wieder genau das auf, was die anderen falsch machen, zahlt immer bei der AfD ein. Und insbesondere dann noch die nette Dame, die Blonde mit der Perlenkette. Die sieht ja adrett aus, die kann schon, egal was sie sagt, macht im Prinzip einen guten Eindruck bei vielen. Und ich glaube, das hat ihr halt jetzt den Platz 7 hier. Die haben sich zusammen mit Tino Chrupalla, der ist auch ein Stück nach oben gegangen, aber Alice Weidel ist halt wirklich das Vorzeigegesicht der AfD.
Ja, muss man sagen. Interessant auch noch hier, Sarah Wagenknecht auf 17 gestartet und hat sich auf 8 vorgearbeitet, obwohl sie eigentlich gar nichts mehr zu tun hat.
Nee, sie ist ja jetzt nur noch sowas wie Beraterin, politische Beraterin im BSW. Sie hat nicht mehr die Spielfläche, sie taucht meines Wissens gar nicht mehr in Talkshows auf. Mhm. Sie kann eigentlich nur über soziale Medien arbeiten. Das tut sie aber immerhin noch so erfolgreich. Und ihr Name ist immer noch so beliebt, dass sie halt sich auf Platz 8 halten kann. Was ich viel witziger dabei finde, ist, dass wir haben es eben in der Umfrage gesehen, dass die Linke sich ohne Sarah Wagenknecht unglaublich erholt hat. Die waren ja mal kurz davor gar nicht mehr im Bundestag aufzutauchen. Und siehe da, ohne Sarah Wagenknecht geht es bei denen offensichtlich besser.
Ja, das liegt auch an dieser Frau. Heidi Reicheneck hat sich zwar etwas verschlechtert, von 9 auf 12, ist aber immer die ganze Zeit mit dabei.
Ja, das liegt auch bei ihr definitiv an den sozialen Medien. Die bespielt sie wie kaum eine andere wirklich richtig gut.
Also, wenn wir einen Strich drunter machen, was ist das für ein Ergebnis?
Also ich glaube, vor allem Sorgen muss sich das Personal dieser Regierung machen, insbesondere der Kanzler, denn da hinten sieht es nicht gut aus. Das kann sich, so glaube ich jedenfalls, nur dann ändern, wenn Reformen wirklich angegangen werden. Das Gleiche gilt letztlich für alle CDU-Politiker in diesem Ranking. Die haben alle noch Luft nach oben, wenn es irgendwann mal das Gefühl bei den Deutschen gibt, da geht was voran.
Also interessant wirklich. Also Friedrich Merz war ja von Anfang an nicht besonders gut, aber vor allem hier Lars Klingbeil und Bärbel Baas, also die beiden wichtigsten SPD-Politiker, die haben eigentlich einen ganz klaren Denkzettel bekommen, abgestürzt von 11 auf 11 und auf 14.
Ja, das kommt davon, wenn man, wie Frau Baas hier gerne zugibt, eher auf der Bremse steht, als voranzumachen.
Danke, Hans-Jörg.
Danke auch.